Eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute vielleicht sogar eine, die diesen Namen endlich mal wieder verdient. Ich habe in die Next-Gen-Fassung, genauer gesagt in die PlayStation 5-Fassung von Cyberpunk reingespielt, anhand des aktuellen Patches. Und ich will mal eine kurze Wasserstandsmeldung geben für die Leute, die jetzt vielleicht seit Release des Spiels darauf warten, dass es gepatcht wird, dass es vielleicht auf den Next-Gen-Konsolen erscheint. Und darüber will ich heute sprechen mit dem Mann, mit dem ich damals schon den Podcast zu Cyberpunk gemacht habe, unsere große Sonntagsbesprechung, der große André Peschke. Hallo André.
Ein großes Hallo in die Runde.
Ach, André, wie gespannt bist du auf die Next-Gen-Fassungen und Patch 1.5 von Cyberpunk?
Gar nicht, ja, schon ein bisschen irgendwie. Also, das Ding ist ja eigentlich seit Release eiern sie vor sich hin. Und man hat so das Gefühl, die ganze Welt hat darauf gewartet, dass irgendwann der Jesus-Patch kommt. Und dieser Patch 1.5, der sollte es ja jetzt eigentlich sein. Auch mit dem offiziellen Release einer Next-Gen-Fassung. Man konnte ja auf Next-Gen die ganze Zeit schon die PS4-Versionen spielen und so weiter und so fort. Jetzt bin ich schon gespannt. Also vor allem interessiert mich, wenn du es jetzt gespielt hast, hat man denn überhaupt als PC-Spieler, wir haben ja nicht mal den Vergleich zu vorher auf Konsole oder gar vorher auf hier Vanilla PS4 oder sowas, merkt man überhaupt einen Unterschied oder spielst du das und sitzt davor und denkst dir so, ja, jetzt ist halt wie auf dem PC.
Man merkt schon ein bisschen einen Unterschied. Also es gab jetzt ja auch vor diesem großen neuen Update 1.5, gab es eine ganze Reihe von Updates. Der 1.3er-Patch hat auch schon einiges, halt kleineres an Gameplay-Sachen gefixt, das Gameplay ein bisschen runder gemacht. Jetzt kamen mit dem 1.5er-Patch auch noch ein paar neue, kleinere Features dazu, wie zum Beispiel, dass du dir jetzt Apartments kaufen oder mieten kannst, dass du dein Apartment, das du am Anfang des Spiels bekommst, mit kosmetischen Gegenständen ein bisschen aufpeppen kannst. Gibt noch eine ganze Reihe von anderen Kleinigkeiten, auf ein paar davon, ich werde jetzt nicht die ganzen Patch-Notes vorlesen, auf ein paar davon, die mir wichtig erscheinen, werde ich im Laufe dieser kurzen Besprechung dann auch vielleicht noch mal dezidiert und konkret zur Sprache kommen. Aber unter dem Strich, wenn man das zu Release auf dem PC gespielt hat, dann ist das jetzt kein, ich würde sagen, also der Jesus-Patch ist vielleicht so ein Baby-Jesus. Vielleicht so ein, ja, so liegt noch ein bisschen in der Krippe rum. Ja, die Hoffnung wird vielleicht noch in den nächsten paar Monaten, vielleicht wenn auch tatsächlich mal neue Inhalte dazukommen, falls sie das jetzt mit dem vielleicht Schwung oder dem Elan, den sie aus diesem Patch und aus diesem Next-Gen-Update jetzt mitgenommen haben, vielleicht endlich mal an die eigentlich geplanten Sachen, die ja nach Release passieren sollten, nämlich bezahlte DLCs und auch unbezahlte Content-DLCs, die ja noch dazukommen sollten. Wenn sie das jetzt mal angehen, vielleicht werden wir irgendwann, sowas gab's ja auch schon mal bei den früheren Witcher-Spielen, irgendwann so eine Enhanced Edition oder sowas haben, wo man sagen kann, jetzt ist der Jesus erwachsen geworden. Aber gerade auf dem PC, wo es ja zu Release, im Gegensatz jetzt zu den Old-Gen-Fassungen, auch wirklich, auch bei uns jetzt ziemlich ordentlich lief, ist das kein gewaltiger Quantensprung. Es sind sehr viele, wie der Engländer sagen würde, Quality-of-Life-Verbesserungen drin, also Kleinigkeiten, die das Spiel an vielen Stellen weniger nervig oder weniger frustrierend oder weniger offensichtlich buggy machen. Also es sind auch viele Sachen gefixt. Ein ziemlich offensichtlicher Batzen ist der ganze Verkehr, der in der Stadt stattfindet, also weniger der Fußgängerverkehr als vielmehr insbesondere der Autoverkehr. Da hat die Release-Fassung damals halt gerne sehr, sehr offensichtlich rumgetrickst. Dann hast du in der Entfernung hast du irgendwelche Autos gerade bei Nacht gesehen, die auf dich zufahren und die sind dann plötzlich despawned. Also die waren dann plötzlich weg, weil es den Verkehr nicht wirklich simuliert hat, sondern nur sehr, sehr.
Gab's bei den Fußgängern auch. Bei den Fußgängern, weiß ich noch, auch noch zu der Zeit, als wir den Spaziergang durch Cyberpunk gemacht haben, dann hast du gesehen, drehst dich um, weißt du, und siehst viele Leute, drehst dich in die andere Richtung, schaust wieder zurück, auf einmal völlig anderes Bild. Ja, leerer Bürgersteig oder ganz andere Zusammensetzung der Crowd.
Genau, das gab es bei den Fußgängern auch. Da ist es mir persönlich jetzt gar nicht so extrem aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich da nicht drauf geachtet habe, so wie viel Crowd war gerade da und so weiter. Wahrscheinlich, wenn man richtig drauf geachtet hat, war das sehr, sehr offensichtlich. Mir ist es halt bei Release-Fassung insbesondere beim Verkehr aufgefallen, wo man so gedacht hat, warte mal, da war doch gerade noch ein Auto.
Ja, genau. Das sind sowieso natürlich, das Schlimme für CD Projekt war ja, dass diese Sensibilisierung auch noch stattfand, ne? Weil überall, über all die verschiedenen Bugs berichtet wurde. Und dann fällt dir das natürlich erst recht auf, wenn der erstmal weiß, dass es da ist.
Ja, genau. Das ist so ein Fall von, wie bei diesen Suchspielen für Kinder, die es früher so in den Apothekenzeitschriften auf den Kinderseiten gab. So, wir haben 11 Cowboys in diesem Bild versteckt. Und sobald du die einmal gesehen hast, kannst du sie nicht mehr nicht sehen. Ja, und genau. So ähnlich ist das da. Ich würde allerdings schon sagen, also wie gesagt, jetzt mit der Einschränkung, das darf man sich jetzt nicht wie einen Quantensprung vorstellen. Das ist kein anderes Spiel und ich werde auch relativ wenig oder wir werden relativ wenig jetzt auf die spielerischen Eigenarten, was macht es gut, was macht es schlecht und so weiter eingehen. Da kann man, wenn man möchte, gerne nochmal unsere große Besprechung nachhören. Die ist jetzt vielleicht abseits von Kleinigkeiten und von dem ganzen technischen Aspekt und alles das, was wir damals zum Beispiel über die Konsolenfassungen gesagt haben, alles, was man damals über die Konsolenfassung zu Release hörte, die hat ja CD Projekt bei den ganzen Testmustern offenbar absichtlich zurückgehalten und dann eine nahezu unspielbare Fassung, insbesondere eben auf PS4 und Xbox One in die Stores reingestellt. Die Next-Gen-Versionen, für die es ja keine eigenen Versionen gab, also quasi es gab so eine Version für alle. Auf Next-Gen lief das deutlich besser, war allerdings jetzt auch echt meilenweit hinter dem PC hinterher. Und alles, was jetzt spielerisch damit zu tun hat, das haben wir, glaube ich, damals schon ganz gut abgedeckt. Das ist unterm Strich nach wie vor immer noch, würde ich sagen, ein sehr gutes Spiel. Jetzt allerdings ein bisschen besser geworden, eben durch kleine Verbesserungen, die im Laufe der ganzen Patches und jetzt mit dem großen Update dazugekommen sind. Und vor allen Dingen kann man es jetzt halt in einer wirklich schönen, guten Grafikqualität auf den Next-Gen-Konsolen spielen, wenn man denn welche oder eine davon sein eigen nennt. Ich habe es jetzt auf der PS5 gespielt. Mein Mitbewohner, da hatte ich aber die Gelegenheit, in die Series X-Version mal reinzugucken, weil der eine Series X hat und es sich in der Zwischenzeit auch gekauft hat. Und auf beiden Konsolen würde ich sagen, gibt es zwei Modi, nämlich einen Performance-Modus und einen Raytracing-Modus. Der Performance-Modus läuft bei 60 Frames pro Sekunde. Und der Raytracing-Modus bei 30 Frames pro Sekunde. Und ich würde bei beiden Fassungen nach dem Testen sagen, der Performance-Modus sieht gut aus und läuft super und super stabil mit 60 Frames, sowohl auf der Xbox Series X als auch auf der PlayStation 5. In dem habe ich gespielt. Denn der Raytracing-Modus, der ist auf 30 Frames per Second gelockt. Und mein Eindruck zumindest, ich habe jetzt nicht extra noch ein Tool installiert, um das nachzuprüfen, aber mein Eindruck ist, dass er insbesondere auf der PlayStation 5, bei der Xbox Series X hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen besser, aber das war halt in so einem Bereich, wo ich sagen würde, kann auch nur mein Eindruck sein, dass es sich für das Spiel, da es ja ein First-Person-Shooter-Gameplay hat, teilweise unter diese 30 Frames per Second landet, für mich spürbar geruckelt hat und ich bin jetzt ja nicht der allergrößte Bemerker von Frames und so weiter und so fort, aber hier fand ich sehr, sehr spürbar, so dass ich den Raytracing-Modus sehr, sehr schnell ausgeschaltet habe, aber in dem Performance-Modus mit 60 Frames läuft das super, es läuft butterweich und es sieht ausgezeichnet aus, also ich würde sagen, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie jetzt einen Horizon 2, aber auch nicht weit davon entfernt und halt eine ganz andere Ästhetik, die halt super umgesetzt ist.
Ja, merkst du überhaupt einen riesen Unterschied zwischen den beiden Modi grafisch? Ich hatte mir mal einen Grafikvergleichsvideo angeschaut. Also der Raytracing-Modus bringt ja nur Raytracing-Schatten. Mhm. Das heißt also, die Schattenwürfe sind jetzt ein bisschen natürlicher, gerade halt auch die Kanten und sowas. Und wenn du das natürlich im Video vorgestellt bekommst, dann siehst du das. Aber irgendwie habe ich gedacht so, naja, selbst weiß ich nicht, wie dringend ich das brauche. Merkt man das im Spielen mehr?
Ich finde schon, dass man einen Unterschied sieht in dem Raytracing-Modus. Es sieht durch diese Raytracing-Schatten, das wirkt alles noch mal so einen Tick plastischer und schärfer, würde ich sagen. Aber man merkt halt auch sehr, sehr stark, insbesondere wenn man mal kurz hin und her switcht, wie stark die Framerate-Einbrüche sind. Weswegen ich für mich persönlich sage, ich kann in dem Modus das Spiel nicht spielen, auch noch, weil es First-Person-Shooter-Gameplay hat. Und wenn dann Ruckler dazukommen, gerade in den Kämpfen und Co., dann ist sozusagen der Nachteil so gravierend, dass ich ein bisschen, in Anführungszeichen, hässlichere Optik gerne in Kauf nehme. Ich habe das nicht lange darauf gespielt, weil ich es relativ unspielbar finde. Aber das ist halt so ein Fall von, andere werden sagen, ey, das läuft mir gut genug.
Das ist ja ganz ulkig, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber ich habe zum Beispiel Horizon immer im Performance-Modus gespielt, weil wenn man die Kamera rotiert hat, in dem grafisch aufwendigeren, also dem Resolution First Modus oder wie auch immer. Ich hatte immer das Gefühl, die Kamera ist irgendwie komisch, zuckelig und zäh. Und seitdem, da war es bei mir umgekehrt so, dass ich mir gedacht habe, so, na, ich sehe keinen großen Unterschied, Performance all the way.
Ähnliches Phänomen. Ich habe es auch nach der Anfangszeit bei Horizon, wo ich es noch in dem schönen Modus gespielt habe, später, weil da auch die Gegner noch überschaubar sind, sehr viel Storytelling, sehr viel Umgebung erkunden ist. Und später, wenn dann die Kämpfe richtig dynamisch werden mit zig verschiedenen Gegnern, wo man schnell die Kamera drehen muss, da fand ich es auch zu zuckelig und zu ruckelig. Und hier bei Cyberpunk ist es halt exakt dasselbe. Gerade in Kämpfen, gerade wenn viele Gegner unterwegs sind, vielleicht noch Autos und Co., wenn ich dann die Kamera drehe und in so einem First Person oder halt mich drehe und die Kamera damit mit und gerade mit so einem First-Person-Gameplay und dann ist so ein leichter Zuckler, Ruckler und Co. drin, dann stört das einfach, finde ich sehr, sehr frappierend, das ganze Gameplay, weswegen ich es relativ schnell ausgeschaltet habe, aber auch im Performance-Modus, wie sie es nennen, ist das ein wirklich hübsches Spiel. Das sieht schon geil aus. Und auf dem großen Fernseher und durch diese ganze Ästhetik und gerade wenn man das vielleicht im Dunkeln spielt, also entweder abends oder mit abgedunkeltem Wohnzimmer oder wo auch immer man die Konsole stehen hat. Und dann kommt dieses Ganze, diese Neonbeleuchtung, die durchaus, wie ich finde, ganz coolen Reflexionseffekte, gerade bei Nacht, wenn es noch regnet und Co. Das kommt schon alles ziemlich geil und macht halt so eine wirklich schöne Cyberpunk-Blade Runner-Atmosphäre. Das kommt gut auf dem 4K-Fernseher, auch wenn es natürlich hochskaliert ist. Das ist kein natives und echtes 4K.
Ja, genau. Ich habe ja einfach nur so aus einer Laune raus sogar mal auf dem PC die aktuellste Patch-Fassung gespielt, weil ich eigentlich auch gedacht habe, so, einfach nur mal reingucken. Merkst du da jetzt irgendwie sofort was? Hat sich da irgendwie was total frappierend dran getan? Und bin dann genau die Ecken auch abgelaufen, wo wir im Spaziergang waren. Und die Sachen, auf die man halt so achtet, ne, also das mit den verschwindenden Fußgängern und der Verkehr und sowas, das ist augenfällig, weil man auch weiß, dass man drauf achten muss. Fühlt sich das wie ein anderes Spiel an, als ob man jetzt irgendwie denkt so, hui, da ist jetzt irgendwie viel passiert oder krass oder sonst irgendwas? Nö.
Nein, das hat man teilweise gelesen, das hat auch teilweise die Presse dankenswerterweise aufgenommen, weil halt manche Fans so euphorisch über den Patch waren, dass dann halt so bei Twitter und so Beiträge kamen mit einem, das fühlt sich wie ein ganz neues Spiel an und Co. Und ich will jetzt natürlich niemandem sein Empfinden absprechen, aber ich würde sagen, von einer nüchternen Betrachtungsweise ist das natürlich, fühlt sich das nicht wie ein neues Spiel an, es fühlt sich wie ein verbessertes Spielgefühl an, wenn man die PC-Version kennt, jetzt weniger auf dem Technik-Niveau als auf dem Niveau der eben vielen kleinen Verbesserungen. Und wenn wir zu denen jetzt mal kommen, wobei vielleicht eine ganz kurze Einschränkung noch für die Menschen, die eine Xbox Series S besitzen, denn die ist, da gibt es keine unterschiedlichen Modi, die ist komplett auf 30 Frames per Sekunde gelockt. Ich konnte das jetzt nicht ausprobieren, also das ist jetzt nachgelesenes Wissen, aber wer die besitzt, der wird keine 60 Frames bekommen, der bekommt eine Auflösung von 1440p bei 30 Frames.
Ja, mit den Settings dieses Performance-Modus.
Genau, mit den Settings dieses Performance-Modus, also der hat kein Raytracing.
Genau.
Genau, das der Vollständigkeit halber noch gesagt. Und jetzt kommen wir auf die vielen kleinen Verbesserungen und zum Beispiel eine, die ich ein bisschen rausstellen will und das ist eine, die es schon mit Patch 1.3 vor einigen Monaten gab. Jetzt hat der neue Patch das System noch ein bisschen verbessert, denn die Fixer im Spiel, wir erinnern uns, es gab bei jedem Stadtteil gibt es einen sogenannten Fixer, also das sind die Leute, die unserem Protagonisten oder unserer Protagonistin viele der ganzen Nebenmissionen zuschustern. Und im Urspiel, und da haben wir, glaube ich, relativ lange sehr amüsiert darüber geredet, waren das die größten Gebrauchtwagen-Dealer von Night City. Man konnte wirklich nirgendwo hinlaufen, ohne dass einen gefühlt drei Fixer angerufen haben und einem eine Karre verscherbeln wollen, weißt du noch?
Ja, ja, das war also überhaupt die Frequenz dieser Telefonanrufe, insbesondere verstärkt durch, hey, wir haben hier jetzt den blablabla, guck mal, hier vier Räder und eine Windschutzscheibe, willst du nicht haben? Das war schon relativ störend.
Ja, das ist nicht komplett raus, soweit wie ich es jetzt gespielt habe, aber das ist in der Frequenz gefühlt 95% weniger geworden. Durch den neuen Patch kam jetzt auch ein Feature dazu, dass du dir bei den Fixern so ein gewisses Standing erarbeiten musst. Also sie nennen es Standing, glaube ich auch in der deutschen Fassung, was so wie so ein Mini-Reputationssystem funktioniert. Also du machst erst ein, zwei kleine Jobs und dann steigst du im Ansehen des Fixers auf und dann schaltest du weitere Jobs frei, was dafür sorgt, dass wenn du in einem neuen Stadtteil unterwegs bist, auch da der Fixer nicht hinkommt und erstmal all seine Jobs über dich erbricht, bloß weil du gerade in der Nähe bist, wo dieser Job irgendwie anfängt und du dann ein völlig überfülltes Questlog mit Zeug und mit Nebenkrempel hast, das ist jetzt wesentlich organischer in die Spielwelt eingewoben und man hat auch viel mehr das Gefühl, dass man die Spielwelt jetzt erkunden kann, ohne dass an jeder Ecke der Designer um besagte Ecke gebogen kommt und dich irgendwie am Robzipfel zieht und irgendwie sagt, pass mal auf, ich hab da noch was. Und das ist eine spürbare Erleichterung, wie ich finde. Also das ist mir sofort positiv aufgefallen.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, wenn man es länger spielt, fallen einem vielleicht, wenn man das vorher kannte und es noch so gut genug im Sinn hat, viel mehr von diesen Verbesserungen auf. Weißt du, ob sie auch zum Beispiel jetzt so bei Sachen wie Loot-System oder Progressionsbalance und so, haben sie da auch schon Sachen gemacht?
Sie haben balancetechnisch einiges gemacht, was das Skillsystem angeht. Sie haben Skills, die relativ, was heißt relativ, es gab einige sehr, sehr unnütze Skills, die haben sie ersetzt teilweise durch neue Fähigkeiten. Sie haben ein bisschen in den Fähigkeitsbäumen Sachen verschoben. Also die Fähigkeitsbäume sind jetzt von der Balance her, würde ich sagen, deutlich besser als zu Release. Beim Loot, das ist nach wie vor wäre wahrscheinlich, wenn ich heute den Podcast machen würde, weil ich das heute zum ersten Mal gespielt habe, wäre mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, dass es viel, viel, viel zu viel generisches Loot in diesem Spiel gibt und dass dich immer noch förmlich zuscheißt mit neuen Pistolen, neuen Hüten, neuen T-Shirts, neuen Jacken und du jedes Mal, wenn du dieses System nutzen willst, irgendwie im Inventar bist und nach einer halben Stunde spielen, wenn du nicht gerade eine sehr storylastige Mission gemacht hast, irgendwie 50 grünes, blaues, irgendwas Zeug im Inventar hast, durch das du jetzt irgendwie mal durchgucken solltest, willst, du kannst natürlich auch komplett ignorieren, aber das Loot-System ist nach wie vor extrem unbefriedigend, da sind sie anscheinend nicht dazu gekommen, das wäre wahrscheinlich auch zusätzlich zu der ganzen Arbeit, die sie jetzt schon in die anderen Sachen stecken mussten, einfach zu viel gewesen. Da würde ich sagen, das Loot-System ist leider ziemlich fundamental immer noch kaputt.
Ich habe auch gesehen, wenn man jetzt einen alten Spielstand lädt, dann muss man alle seine Skill-Perk-Punkte da neu verteilen.
Genau, und man kriegt auch alle Mods, die man zum Beispiel schon in Kleidung reingesetzt hat. Da hat man jetzt das Mod-System ein bisschen überarbeitet. Man konnte und kann immer noch Kleidung mit verschiedenen Mods eben noch pimpen, aufrüsten, upgraden. Und auch da haben sie ein bisschen was verändert, dass das jetzt sogar noch ein bisschen besser funktioniert. Deswegen hast du jetzt, wenn du einen alten Spielstand lädst, auch alle deine verbauten Mods jetzt erstmal wieder im Inventar. Das sind alles solche Dinge, wo du merkst, okay, an den Systemen waren sie dran. Sie waren auch bei der KI dran, also die Polizei, die im Release-Zustand, also wirklich, wo du dir gesagt hast, alles klar, okay. Die Dümmsten in Night City werden Polizist. Wirklich die aller Dümmsten. Und jetzt würde ich sagen, benennt man nach den Polizisten von Night City irgendwann eine Bibliothek? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber jetzt ist es halbwegs funktional geworden.
Spawnen sie immer noch ums Eck, auch wenn du auf dem Dach stehst?
Sie spawnen sehr gerne immer noch in deiner Nähe, aber nicht mehr so geballt. Also das Spiel versucht schon noch, was das Spiel halt machen will, ist, du erschießt auf der Straße einen Zivilisten und dann will es halt nicht, dass der nächste Cop ist irgendwie 8 Blocks weiter weg und es passiert einfach gar nichts, sondern es spawnt dir immer noch die Leute hin. GTA macht's ja auch so ähnlich, aber es macht es jetzt deutlich mehr wie bei GTA und nicht du erschießt vielleicht auch nur versehentlich jemanden, dann hast du irgendwie innerhalb von Rekordzeit stehen 80 Cops um dich rum, du läufst einen Block weiter und die sind alle wieder weg.
Du hast halt bei GTA eine viel bessere Simulation, weil die kommen dann halt angefahren, genauso wie ja dann auch ein Krankenwagen kommt, wenn du Leute erschossen hast und solche Geschichten.
Ja, auf dem Niveau ist es nicht, aber es geht deutlich mehr in diese Richtung und es ist nicht mehr so auffällig und so frappierend scheiße, wie es zu Release gewesen ist. Und das trifft auf viele, viele andere Sachen zu, wie zum Beispiel, ich finde schon, jetzt ist es halt eine Weile her, fast anderthalb Jahre, nicht ganz, aber fast, dass ich das zu Release-Zustand gespielt habe. Deswegen ist so ein direkter Vergleich immer ein bisschen schwierig, aber mir kommt das vor, und das liest man auch in den Patch-Notes, als sei die Gegner-KI ebenfalls spürbar besser geworden. Gerade was den Fernkampf angeht. Also die suchen jetzt deutlich mehr und aktiver Deckung, nutzen Deckung besser aus, scheinen mich deutlich besser flankieren zu können. Das Spiel ist insbesondere auf dem normalen Schwierigkeitsgrad immer noch einen Ticken zu einfach, aber es ist nicht mehr ganz so einfach und die KI nicht mehr ganz so leicht auseinanderzunehmen, wie das im Release-Zustand noch der Fall war. Also das sind eine Reihe von eben solchen Verbesserungen, die an kleinen Schrauben oder kleineren Schrauben drehen und einfach das Gesamte in der Summe, finde ich schon spürbar, besser machen und vor allen Dingen halt runder machen. Also das ist eigentlich ein Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, gerade auf dieser spielerischen Ebene, durchaus auch auf technischer Ebene, wo man sagen würde, jetzt ist das Spiel in einem Zustand, wo es damals hätte erscheinen sollen.
Die 18 Monate plus minus, mein Gott.
Ja, da sieht man halt, wie viel gefehlt hat. Weil das sieht man ja schön, auch an der Sache, dass in der Zwischenzeit sehr wenig bis gar nichts an den geplanten großen Inhaltsupdates gekommen ist. Die waren jetzt die letzten 18 Monate, Corona wird dabei nicht geholfen haben, waren sie beschäftigt, das Spiel in den Zustand zu bringen, wo man sagen würde, das ist ein Release-Zustand, ein guter.
Ja.
Das sind die, diese Monate haben gefehlt.
Sie sind ja auch noch gehackt worden. Irgendwas war ja zwischendrin auch noch, ne?
Ja, das kam, genau, ja, da kam wahrscheinlich einiges zusammen. Vielleicht kann man da jetzt gedanklich auch von den 18 Monaten ein paar abziehen, aber was man jetzt hat, ist ein Spiel, dass man unter den Prämissen, die wir dann inhaltlicher Natur und qualitativer Natur schon im großen Sonntagscast angesprochen haben, aber das jetzt, finde ich, insbesondere rede ich jetzt halt von der Next-Gen-Fassung, von der PS5-Fassung und auch von der Xbox Series X-Fassung, das kann man bedenkenlos empfehlen.
Na, immerhin.
Ja.
Das sind ja einigermaßen gute Nachrichten, auch für das Spiel. Also wenn man jetzt mal ausklammert den ganzen Bockmist, den sie sich geleistet haben zum und vor Release, war es ja schon schade drum, weil wir fanden das Ding ja eigentlich unterm Strich ziemlich gut. Und es macht auch immer noch ein paar Dinge, die eigentlich relativ besonders sind. Also wie gesagt, wir haben neulich schon mal im Skype drüber gesprochen, die Inszenierung von diesen Cutscenes, die so in die Umgebung eingebettet sind, auch die ganze Atmosphäre, die das Spiel manchmal hat, das war schon ein cooles Teil. Also es war jetzt nicht einfach nur so das Standard Open World AAA Next Gen Ding von der Halde.
Ja, unbedingt. Also gerade das visuelle Storytelling aus der First-Person-Perspektive, was ja nicht einfach ist. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum sehr viele Spiele mit einer, gerade solche Open-World-Spiele, die sehr viel Story zu erzählen haben, wie jetzt eben ein Horizon, aus einer dritten Person gespielt werden, damit man danach bei der Inszenierung der Zwischensequenzen halt nicht jedes Mal entweder einen Bruch hat, plötzlich aus der First-Person in die Third-Person wieder raus. Das ist so ein narrativer Perspektivenbruch, dass man den nicht hat. Würde ich sagen, ist einer der, nicht der Hauptgrund, nicht der einzige Grund, aber einer der gewichtigen Gründe, weil es einfach schwer ist, Zwischensequenzen und Co. Aus First Person zu erzählen und wahrscheinlich auch technisch aufwendiger ist, das Ganze zu machen. Und das machen sie halt immer noch fantastisch. Also die ganzen Story-Sequenzen aus dieser First Person, die wirken organisch, die wirken cool, das ist super inszeniert, da wird super mit Mimik und Gestik gearbeitet. Die Vertonung ist okay. Was mir jetzt total aufgefallen ist, weil ich hatte ja extrem die englische Vertonung von Horizon 2 gelobt, von Forbidden West. Und hier jetzt im direkten Vergleich, direkt nacheinander, man kann um Gottes Willen der englischen Sprachausgabe nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber man sitzt so davor und denkt sich, boah, und da jetzt die Dialogregie von Horizon 2. Das wären die Burner-Zwischensequenzen vor dem Herrn. Das wären die besten, die ich je gesehen hätte. Weil da merkt man schon, die Dialogregie wird vielleicht auch, weißt du, damit zu tun gehabt haben, dass die halt mit nix fertig geworden sind, kurz vor Release, und dass halt auch da auch die englische Sprachfassung und Co. halt unter Zeitdruck und so weiter entstanden ist. Aber da merkt man schon im direkten Vergleich deutlich, was halt so eine richtig, richtig gute Dialogregie und wahrscheinlich richtig viel Zeit und Co., wie sehr das was noch aufwerten kann. Das ist jetzt schon ordentlich, aber stellenweise im direkten Vergleich merkt man, klingt doch ein bisschen runtergelesener, da sind keine nicht so natürliche Gesprächspausen drin und so. Das ist schon gut, aber da wäre noch Luft nach oben in zukünftigen Spielen.
Gut. Hättest du denn, also machtest du den Eindruck eines Dragon Age? Hast du Bock, Cyberpunk nochmal zu spielen?
Ja, schon. Sind jetzt halt sehr viele Open-World-Spiele auf einem Haufen und dadurch, dass jetzt noch Elden Ring dazugekommen ist, werde ich das jetzt ein bisschen hinten anstellen, aber ich hätte schon noch mal Bock, das durchzuspielen. Ja, sogar sehr großen Bock. Ich werde es mir jetzt wahrscheinlich aber eher so auf Sommer oder so verlegen, weil ich jetzt echt viel Open-World am Stück gespielt habe. Mhm. Und ich glaube, nach Elden Ring ist dann auch mal gut mit Open-World.
Ja, das kann ja sehe ich auch so. Ich bin gespannt. Also ich freue mich, wenn sie dann irgendwann mal zu ihren Story-DLCs kommen und ich hoffe, dass die in Umfang und Qualität dementsprechend, was sie angeblich bei Witcher abgeliefert haben, hab's ja immer noch nicht gespielt, weil ich hätte schon Lust, Cyberpunk nochmal zu spielen. Ich habe nur keine Lust, das Hauptspiel nochmal zu spielen.
Der Zeitpunkt, an dem diese Folge jetzt erscheint, ist insofern ein bisschen unglücklich, weil nämlich bis zum 3.3. um 0.59 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also bis gestern, das Spiel im PlayStation Store für 24,99 zu haben war und teilweise, mein Mitbewohner hat das für die Xbox Series X auch für 25€ gekriegt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man keine 50€ für das Spiel ausgeben kann im jetzigen Zustand. Um Gottes Willen, auch für 50€ ist das unter dem Strich eine Kaufempfehlung bei mir. Ich hätte jetzt nur gesagt, wenn sich das PSN einfach mal ein oder zwei Tage mehr Zeit gelassen hätte, hätte ich gesagt, also für 25 Euro, wer es noch nicht hat und ein Grundinteresse an der Thematik und am Genre besitzt, macht da echt überhaupt nichts falsch, einpacken.
Ich meine, das nächste Angebot kommt.
Ja,
das machen wir uns nichts vor.
Ja, wenn's natürlich.
Heute für 25 zu haben ist, dann dauert es jetzt von mir aus ein paar Monate. Aber das nächste Angebot, wir kennen das ja auch schon von Witcher, das hatte ja auch regelmäßig seine Sales. Das machen ja eigentlich bis heute. Inzwischen halt irgendwo den 9,99 Sale und nicht den 24,99 Sale und so. Aber da muss man nur ein bisschen Geduld haben, dann kriegt man das wieder für den Preis.
Es ist halt wieder das perfekte Beispiel für etwas, das wir eigentlich seit Beginn des Podcasts sagen, nämlich wenn wir nicht mit diesen Spielen unser Geld verdienen würden und natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein Interesse daran haben, den Menschen, die zu Release was wissen wollen, zu Release auch was zu sagen, das ist wieder das perfekte Beispiel für, wenn man privater Spieler ist, musste eigentlich bei den Dingern ein Jahr oder anderthalb warten, sie zur Hälfte des Geldes in dem Zustand einpacken, in dem sie zu Release schon hätten erscheinen sollen.
Ja, genau. Oder halt eben wenigstens auf einer Game of the Year Edition, bla bla bla, warten. Weißt du, zahlst den gleichen Preis, aber hast dann die ganzen DLCs mit drin. Wobei ich muss gestehen, ich glaube, ich würde halt auch, zumindest bei den Titeln, auf die ich mich sehr freue, würde ich privat, da würde ich auch alle bei Release kaufen und dann da sitzen.
Ja, ich würde mich halt ärgern.
Ja.
Ja, natürlich.
Ich würde in dem Wissen, dass es wahrscheinlich eine Dummheit ist, ja. Also jetzt rein von der finanziellen Transaktionsseite würde ich sofort denken, so. Ja, ist egal, aber warum warten?
Also Cyberpunk hätte ich mir garantiert zu Release gekauft und würde jetzt da sitzen, würde jetzt einem anderen Jochen in einem anderen Podcast zuhören und würde denken, ich wusste es ja selbst, ich hab's trotzdem gemacht. Schnauze.
Ja, genau. Ganz genau.
Genau. Schnauze ist auch ein gutes Stichwort, meine Damen und Herren, für diese, für unsere Verhältnisse, doch jetzt sehr überschaubare Viertelstunde, meine Damen und Herren. Ich habe mir wirklich redlich Mühe gegeben, Ihnen ein paar Takte zu erzählen zum Thema Cyberpunk Patch 1.5 und Next-Gen-Fassungen. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen schlauer geworden. Ich hoffe, das war vielleicht auch eine kleine oder große Hilfe für all die Menschen, die damals zu Release gesagt haben, oh, ich warte lieber mal noch. Jetzt ist tatsächlich ein guter Zeitpunkt, den Baby-Jesus mal zu begrüßen. Der ganz große Jesus-Patch, würde ich sagen, ist es noch nicht. Die Frage ist, ob man den tatsächlich erwarten kann. Mit einem Patch wird das wahrscheinlich dann nicht mehr gemacht sein, sondern wie André schon sagte, vielleicht noch mit zusätzlichen DLCs, die ja auch bei Witcher 3 immer in den höchsten Tönen gelobt werden. Und sollte das passieren, werden wir sie natürlich auf dem Laufenden halten. Da wäre ich auch tatsächlich sehr gespannt. Also wenn Sie jetzt an den Zustand oder an den Punkt gekommen sind, wo Sie sagen, jetzt können wir DLCs und Co. machen, Story-DLCs und so weiter, und dann vielleicht nächstes Jahr im Herbst oder so ein oder zwei, wer weiß, wie schnell sie dann sind, von den Dingern draußen sind, dann das ganze Teil nochmal anzufangen, so wie du es gerade skizziert hast. Da hätte ich natürlich am meisten Bock drauf. Wir werden sie up to date halten, meine Damen und Herren. Einstweilen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Unterstützung und wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Macht's gut.